Du bist Wissenschaftlerin, du hast einen Doktor in Chemie, du warst als Nachwuchswissenschaftlerin tätig, hast als Professorin unterrichtet und warst früher leitende Forscherin bei Pfizer und anderen Firmen. Du hältst verschiedene wissenschaftliche Patente in deinem Namen. Meinst du, dass das Christentum kompatibel mit der Makroevolution ist?
Nein.
Warum?
Wenn wir durch Evolution dahin gekommen wären, wo wir jetzt sind, dann bedeutet das, dass Sünde und Tod schon existierten, bevor wir noch dahin kamen, wo wir jetzt sind. Dann wäre die Sünde nicht durch den Menschen, sondern durch Gott gekommen. Man sagt, die Kambrium-Explosion war vor 500 Milliarden Jahren. Also beim zeitlichen Rahmen stimme ich nicht überein, aber ich denke, dass die Flut wahrscheinlich unsere Erklärung dafür ist. Unterhalb dieser Schicht sehen wir die Übergangsfossilien nicht, die wir erwarten würden.
Dr. Harris, hattest du jemals mit Zweifeln zu kämpfen?
Natürlich.
Und wie gehst du als Wissenschaftlerin damit um, wenn du mit Zweifeln kämpfst?
Wenn wir Gott vertrauen, was unsere Erlösung betrifft, warum vertrauen wir ihm dann nicht bei allem? Wenn man Lehrer ist und die Art und Weise, wie man den Ursprung lehrt und darüber spricht, Leute dazu veranlasst, das anzuzweifeln, was die Schrift sagt, dann wird das erlösungsrelevant.
Dr. Harris, ich möchte auf einen Artikel aus dem Adventist Review zurückkommen, der 2003 von Clifford Goldstein veröffentlicht wurde. Und er trägt den Titel Siebenten Tags Darwinisten. Ich zitiere: Mich erstaunt so sehr, dass Menschen an die Evolution glauben. Schließlich tat ich das früher auch. Sondern, dass diejenigen, die das tun, immer noch Siebenten Tags Adventisten sein wollen. Ich kann jemanden respektieren, der, weil er an die Evolutionstheorie glaubt, die Adventgemeinde völlig ablehnt. Ich habe keinen Respekt für diejenigen, die denken, dass sie beides verschmelzen können. Lass mich noch weiterlesen. Und diejenigen, die in unseren Schulen lehren und an die Evolution glauben und dennoch einen Gehaltscheck von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten nehmen, sage ich, wenn ihr ehrlich eine buchstäbliche Sechstageschöpfung zugunsten einer theistischen Makroevolution ablehnt, schön. Dann verwandelt jetzt diese Ehrlichkeit in Integrität und geht irgendwo hin, wo ihr eure Ansicht nicht unter sprachlichen Spitzfindigkeiten verbergen müsst. Dieser Artikel wendet sich an Lehrer, die glauben, dass Gott bei der Schöpfung evolutionäre Prozesse benutzte. Dr. Harris, du bist Wissenschaftlerin. Du hast einen Doktor in Chemie von der Universität von Colorado in Boulder. Du warst am Sloan Kettering in New York City als Nachwuchswissenschaftlerin tätig, hast an der Western Michigan University als Professorin unterrichtet. Eine ziemlich beeindruckende Zusammenfassung, die ich kurz durchlese. Und warst früher leitende Forscherin bei Pfizer und anderen Firmen. Du hältst verschiedene wissenschaftliche Patente unter deinem Namen und dienst immer noch als Vorsitzende der Naturwissenschaftlichen Fakultät an der Weimar University. Diesen Vorsitz hast du jetzt schon seit 12 Jahren inne. Und du bist eine überzeugte Kreationistin.
Richtig.
Nun, warst du schon immer eine Kreationistin?
Ich hatte es gehört. Ich kannte die Schöpfungsgeschichte und ich glaubte, dass es einen Gott gab. Aber ich denke, dass ich mein Leben einfach so lebte, als ob Gott nicht da wäre. Ja. Ich war einfach mit der Schule beschäftigt und einfach nur eine Schülerin. Aber vor Prüfungen betete ich. Also irgendwie glaubte ich, dass es einen Gott gab, aber nun, das war kompliziert.
Kompliziert. Nun, hier ist die erste Frage. Könntest du als jemand, der in moderner Wissenschaft und Industrieforschung ausgebildet wurde, für jemanden, der noch nie etwas von theistischer Evolution gehört hat, definieren, was theistische Evolution ist?
Okay, im Grunde ist es ein Versuch, 1. Mose Kapitel 1 bis 3 mit dem Evolutionsnarrativ zu versöhnen. Ja, also es ist einfach so, dass die Leute der Bibel glauben wollen, aber sie sehen sich in 1. Mose die ersten 3 Kapitel an und sagen, das entspricht nicht dem, was ich in der Wissenschaft sehe. Und so versuchen sie, beides zu vermischen. Und das enthält einige Dinge, die uns etwas sagen würden, wenn wir darüber nachdenken würden, was das tatsächlich bedeutet, wenn ich das glaube. Und ja.
Also, es sind Leute, die sagen, dass Gott die Evolution benutzte.
Um die Schöpfung zu bewerkstelligen.
Um die Schöpfung zu machen.
Ja. Sie sagen, dass dieser Anfang in den ersten drei Kapiteln von 1. Mose eine Allegorie oder Metapher ist und nicht real wäre.
Wir werden zu einiger dieser Gesichtspunkte derer kommen, die an die theistische Evolution glauben und auch zu den Behauptungen, die sie vertreten. Lass uns die Frage nach dem Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution stellen, denn das wurde in diesem Artikel erwähnt.
Richtig. Ja,
was ist
Clifford
der Unterschied?
Goldstein erwähnte Makroevolution. Das meinen die Leute eigentlich, wenn sie Evolution sagen. Also Leute, meist meinen Christen, wenn sie sagen, ich glaube nicht an die Evolution, ich glaube nicht an die Makroevolution. Die Makroevolution sagt, dass es im Laufe der Zeit eine Veränderung über die Ebene der Arten hinweg gab. Wenn man hört, dass der Mensch von Affen abstammt oder dass Vögel von den Fischen kamen, solche Dinge. Also das geschieht über lange Zeit hinweg, die wir nicht beobachten können. Niemand hat das jemals gesehen. Aber die Mikroevolution schaut sich die kleinen Veränderungen an, die wir sehen können, die man im Laufe der Zeit experimentell beobachten kann. Oft betrachtet man da Fruchtfliegen oder dergleichen und sieht, dass es Veränderungen gab. Darwin sah die Schnäbel der Vögel, der Finken, die er auf den Galapagos-Inseln sah. Das sind solche mikroevolutionären Veränderungen.
Wie etwa Hunderassen.
Ja.
Als Beispiel.
Genau.
Man hat einen Mops und eine deutsche Dogge. Das ist...
Ja, das ist eine merkwürdige Kombination. Aber ja, möglich.
Also das ist Mikroevolution innerhalb einer Art und Makroevolution geht über die Art hinaus.
Genau. Ja, Mikroevolution kann auch Dinge wie genetische Mutationen und solche Sachen beinhalten, die wegen der Züchtung und so etwas zutage treten. Noch etwas, was die Leute durcheinander bringen, ist die Vorstellung der natürlichen Auslese. Sie sagen, dass natürliche Auslese dazu führte, sie verbinden das mit Makroevolution. Die natürliche Auslese sagt uns, wie wir das Überleben des Stärksten bekamen, aber sie sagt uns nicht, wie wir dahin kamen, wo wir uns jetzt befinden. Damit die Makroevolution funktioniert, also die natürliche Auslese half nicht dabei mit, dass das funktioniert. Bei der natürlichen Auslese hat man das schon, womit man anfängt. Und es sind einfach Veränderungen, die mit der Zeit stattfinden. Das sind nicht die großen Veränderungen.
Wie würdest du natürliche Auslese definieren?
Ich würde einfach sagen, das Überleben des Stärkeren.
Ah, ich verstehe.
Ja, also man muss schon etwas da haben, was überleben kann, nämlich den Stärksten. Die natürliche Auslese macht es nicht, dass sie auftauchen.
Ich verstehe. Also damit natürliche Auslese stattfinden kann, muss schon etwas vorhanden sein.
Man muss mit etwas anfangen.
Ich verstehe. Meinst du, dass das Christentum mit der Makroevolution kompatibel ist?
Nein.
Warum?
Nun, es gibt viele Dinge, die man in der Schrift sieht. Also, wenn man die ersten drei Kapitel in 1. Mose nicht akzeptiert, dann gibt es keinen Adam und keine Eva. Und wenn es keinen Adam und keine Eva gab und wir durch die Evolution bis hierher kamen, bedeutet das, dass Sünde und Tod schon existierten, bevor wir noch dahin kamen, wo wir jetzt sind. Und das bedeutet, dass Adam nicht der Erste und Vorfahr der Menschheit war. Dann wäre die Sünde nicht durch den Menschen, sondern durch Gott gekommen. Und wenn Gott derjenige war, durch den die Sünde ihren Ursprung hatte, dann brauchen nicht wir einen Erlöser, sondern er.
Also, es verändert letztlich den Erlösungsplan.
Das muss es.
Ja. Du sagst damit, dass es die Erlösung gibt, um uns vom Tod zu erlösen. Der das Ergebnis der Sünde war. Aber wenn Gott den Tod beim Schöpfungsprozess benutzte, dann wird Erlösung zu etwas Widersinnigem. Was denkst du über den Charakter Gottes? Beschreibe mir, was die Evolution lehrt oder was die Konsequenzen für Leid und Tod sind und wie das auf den Charakter Gottes zutrifft.
Es war Leid und Tod wären alle Teil des makroevolutionären Prozesses, den wir sehen. Denn sie wären gescheiterte Experimente in diesem Prozess. Sie überlebten nicht. Also die Makroevolution spricht über die Ankunft des Stärkeren, nicht das Überleben des Stärkeren aus der natürlichen Auslese. Und das würde über Gott einfach sagen, dass er es vielleicht nicht auf andere Weise machen konnte. Aber ich denke, dass die Geschichte, die wir in den ersten drei Kapiteln von 1. Mose haben, ist einfach wunderschön. Und warum sollte man sich mit etwas zufrieden geben, was nicht wirklich einen Sinn ergibt? Nämlich die Vorstellung, dass Gott der Urheber des Todes war. Denn das widerspricht vollständig dem, was die Schrift sagt.
Das lässt mich an das wahrscheinlich größte gesellschaftliche Experiment in den letzten 100 Jahren denken. Das, was Adolf Hitler in Deutschland tat. Und das war eine Art Gentechnik und Überleben des Stärkeren.
Ja, genau.
Niemand würde dagegen argumentieren, dass die Rahmenbedingungen dafür verabscheuenswürdig waren.
Was abominable.
Ja, wenn man es zu seinem natürlichen Ende bringt, ist das wie Eugenik.
Ja.
Und sowohl die USA wie auch Hitler schauten sich das an. Aber Hitler führte es bis zum Äußersten, indem er versuchte, eine reine Rasse zu erzeugen, die sich daraus entwickeln würde, dass man Menschen züchten wollte.
Würdest du also sagen, dass das, was Hitler in Nazi-Deutschland tat, die oder eine Anwendung einer evolutionären oder makroevolutionären Rahmenbedingung in einem politischen Rahmen war?
Ja.
Sprechen wir doch über die geologische Säule und den Grand Canyon. Der taucht anscheinend öfters auf. Und es ist die Vorstellung, dass Sedimentablagerungen lange Zeitalter repräsentieren. Die Fossilabfolge zeigt dann eine schrittweise Entwicklung und der Grand Canyon legt Millionen Jahre der Ablagerung offen. Wie interpretierst du als Wissenschaftlerin und überzeugte Kreationistin die geologische Säule und die Entstehung des Grand Canyon?
Richtig. Das ist wirklich ein interessantes Studium. Ich komme ja nicht aus der Geologie, aber ich schätze sie immer mehr. Es gibt einige Entdeckungen, die die Evolutionstheorie unterstützen könnten. Einige könnten beide Interpretationen stützen. Aber für einen evolutionären Rahmen gibt es einige Hindernisse. Also ich würde sagen, dass man darüber debattieren könnte, ob die geologische Säule diese makroevolutionäre Theorie unterstützen würde. Weißt du, eines kommt mir dabei in den Sinn. Es gibt einen Abschnitt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, wo Petrus schreibt, dass Menschen spotten und sagen würden, dass die Dinge seit dem Anfang der Schöpfung so blieben. Das ist auch eine der Überzeugungen, die die Menschen in der Welt der Geologie haben und an der für lange Zeit festgehalten wurde. Man nennt es Uniformitarismus. Das war die Vorstellung, dass die Rate der Sedimentierung immer dieselbe war, soweit wir zurückgehen können. Wenn sie Schichten über Schichten und Schichten und Schichten sahen, sagten sie, dass jede dieser Schichten eine gleiche Zeitperiode darstellt. Und jetzt kann man sehen, dass es Beispiele gibt, wo man Riesenveränderungen in der Geografie sehen kann. Und das einfach durch Naturkatastrophen. Und betrachtet man das 1. Buch Mose, dann hat man da die Flut. Wenn man eine weltweite Flut hat, wird das zu einer Menge geografischer Veränderungen führen. Und gewissermaßen sagte Petrus vorher, was wir heute sehen. Die Menschen, die dafür verantwortlich waren, nun bis Mitte ungefähr des 19. Jahrhunderts, unterstützten und glaubten sie diese Vorstellung des Katastrophismus, dass es diese Riesenflutgeschichte gab. Und dann kam Darwin daher und Hutton, der von Darwin beeinflusst war. Er schlug diese Idee des Uniformitarismus vor. Ein weiterer Wissenschaftler oder Geologe war Lyell. Und er machte diese Vorstellung vom Uniformitarismus wirklich berühmt. Heute fängt man an, davon Abstand zu nehmen. Und man hat mehr so etwas wie einen Neokatastrophismus, wo man sagt, ja, es gab einige Dinge, die passierten, aber sie sagen, das war in kleinem Maßstab und innerhalb kurzer Zeit. Wenn wir uns die Flut ansehen, für wie lange waren sie auf dem Schiff? Für ein Jahr? Und das Wasser war lange Zeit auf dem Land. Das ist also mehr als eine kleine Sache. Sie dementieren gewissermaßen, dass es eine weltweite Flut gab, aber sie sehen, dass es Veränderungen gab, die entstanden. Wir haben etwa den Berg St. Helens und die großen Veränderungen, die dort stattfanden. Ich meine, man erkennt ihn nicht wieder, nach dem, was dort passierte. Eine Seite des Berges explodierte und es gab einen See, wo es früher keinen See gab.
Also der allgemeine Konsens geht dahin, dass sich etwas Dramatisches ereignete, das zur Sedimentierung führte, wie es sie heute gibt. Denn ich habe diese Theorie gehört, dass es in den tieferen, abgelagerten Schichten die etwas einfacheren Lebensformen gibt. Und je höher man hinaufgeht, desto komplexeres Leben ist vorhanden. Ist das korrekt oder gibt es da Ungereimtheiten?
Das erwarteten die Leute zu finden.
Ja.
Sie wollten das im Fossilbericht in der geologischen Säule sehen. Das erwartete auch Darwin zu finden. Aber nachdem ich selbst einige Nachforschungen anstellte, die Arizona State University hatte ein Institute of Origins, also der Ursprünge. Von Zeit zu Zeit kam dort eine Art Gremium zusammen. Sie hatten Richard Dawkins, sie hatten Craig Venter. Weißt du, Richard Dawkins ist ein großer Evolutionist. Craig Venter erfand die synthetische Zelle und der Kopf davon war Krauss. Sein Nachname war Krauss. Wobei sie auch über die geologische Säule sprachen. Einer aus dem Gremium, also zuerst sprachen sie über Panspermie, was etwas total anderes ist. Aber dieser Mann sagte, es hat immer mehr den Anschein, dass das Leben sehr früh in der Erdgeschichte in einer sehr vollständigen und komplexen Form auftauchte. Wie Athene, wow, die völlig gestaltet dem Kopf von Zeus entsprang. Es ist wirklich ein ziemliches Mysterium und hat manche dazu gezwungen, zu glauben, dass es vielleicht nicht hier anfing.
Wow.
Sie sehen das also in der Natur. Und dann kommt die Idee. Nun, vielleicht ist es Panspermie. Ich denke, er sagte das mit einem Augenzwinkern. Er denkt nicht, dass das wirklich stattfand. Ich meine, es braucht eine Menge Glauben, um daran zu glauben, dass wir durch Panspermie hierher kamen.
Was ist Panspermie?
Panspermie ist die Vorstellung, dass Bakterien und Kleinlebewesen auf der Spitze eines Raumschiffs hierher kamen.
Och,
dass sie zur,
ja,
Erde geschickt wurden und das Leben so seinen Anfang nahm. Das verschiebt das Problem nur auf einen anderen Planeten.
Richtig. Ja,
ja,
ich verstehe.
Interessant. Und dann in der gleichen Runde war auch Craig Venter. Und sie fragten, was meinen Sie, ist das Basis-Genset, das wir für Leben brauchen? Craig Venter sagte, es wird nicht ein Genset für das Leben geben. Er schaut auf die Welt oder die Natur und sieht diesen Baum nicht, den Darwin vorschlug. Er sagt, ich denke, dass der Stammbaum des Lebens ein künstliches Gebilde einiger früher wissenschaftlicher Studien ist, die nicht,
wow,
wirklich standhalten. Also der Stammbaum des Lebens könnte ein Busch des Lebens sein. Es gibt also keinen Stammbaum des Lebens.
Wow.
Ein Busch des Lebens hört sich schon viel mehr nach 1. Mose Kapitel 1 bis 3 an,
yeah,
wo es heißt, dass alles nach seiner Art geschaffen wurde. Also als ich das hörte, war ich einfach verblüfft und sprachlos.
Wow.
Dass sie das sagen würden. Mir sagt es, wenn sie nicht einmal so überzeugt davon sind, wie wir hierher kamen, warum sollten wir das über Bord werfen, was wir glauben, für etwas, wovon nicht einmal sie so überzeugt sind und den eigenen Glauben zu einem Wrack machen?
Siehst du einen Weg, die geologische Säule vom Standpunkt einer weltweiten Flut aus zu erklären? Wie würdest du das erklären?
Nun, eine Weise, wie es von der Flut ausgehend erklärt wurde, ist, sie sehen die Kambrium-Explosion. Und die Kambrium-Explosion ist ein Bereich, und darüber sprach ja auch einer der Wissenschaftler, wie es so ausschaut, dass Lebensformen sehr früh und schon sehr vollständig und komplex da waren. In der Kambrium-Explosion, in diesem Bereich der geologischen Säule, befinden sich alle gleichen Arten von, da gibt es Augen und es gibt verschiedene Dinge, die wir auch heute haben. Also schaut man Jenseits dieser Schicht weiter unten sehen wir diese Übergangsspezies nicht, die man erwarten würde. Vielleicht wurde während des Flutvorgangs alles irgendwie durcheinander geschüttelt und setzte sich am Grund ab. Die kleineren Lebewesen da unten, es gibt also keine Übergangsfossilien, die man in der geologischen Säule erwartungsgemäß sehen sollte. Und wenn die nicht da sind, ja. Man sagt, die Kambrium-Explosion war vor 500 Milliarden Jahren. Also beim zeitlichen Rahmen stimme ich nicht überein. Aber ich denke, dass die Flut wahrscheinlich unsere Erklärung dafür ist. Ich meine, wenn man in Patriarchen und Propheten über die Flut liest, heißt es, dass Satan selbst um sein Leben fürchtete. Wenn also Satan um sein Leben fürchtete, was ging da auf der Erde vor sich? Es heißt, dass die Quellen der großen Tiefe aufbrachen. Das geschah vorher nicht. Wie sieht das aus?
Es war dramatisch.
Ja, sehr dramatisch. Ja. Ich meine, dass Satan solche Angst bekam.
Um seine Existenz.
Um sein eigenes Leben. Das ist ziemlich schlimm.
Sprechen wir doch über die radiometrische Datierung. Und die radiometrische Datierung verwendet Isotopenzerfall, um ein Alter zuzuweisen, von Millionen hin bis zu Milliarden Jahren.
Mhm.
Die Argumentation setzt bekannte Zerfallszeiten, geschlossene Systeme und bekannte Anfangsbedingungen voraus. Wie schätzt du radiometrische Datierung ein?
Das ist kompliziert, denn sie stützt sich auf viele von dir schon genannte Annahmen. Aber das Modell selbst kann kleine Fehler vergrößern, weil es eine logarithmische Funktion ist. Die Zerfallsrate für radioaktiven Zerfall ist erster Ordnung. Und das bedeutet im Grunde, dass jede Halbwertszeit die gleiche Zeitspanne ist. Sagen wir einmal, dass die Halbwertszeit etwa 2 Stunden beträgt, bedeutet das, dass man mit 100% anfängt. Nach 2 Stunden hat man 50%, nach 4 Stunden hat man 25% und nach 6 Stunden hat man 12,5% und nach 8 Stunden hat man 6,25% und so wird es immer weniger. Wenn wir radiometrische Datierung verwenden, nehmen wir an, dass die Halbwertszeit im Laufe der Geschichte konstant ist. Und die Flut kommt wieder ins Spiel. Da wurden von Wissenschaftlern einige Experimente am Institut für Schöpfungsforschung durchgeführt. Das hieß The RAID Project. Es geht um Radioisotope und das Alter der Erde. Sie führten diese Studie durch und fanden heraus, dass es klare Hinweise gibt, dass die Halbwertszeiten zu einer Zeit während der Flut viel kürzer waren. Sie vertreten, dass das während der Flut war, denn das wäre der naheliegende Ort dafür. Sie schauten sich den Zerfall von Uran-238 an, was zu Polonium zerfällt. Und wenn das passiert, ist das im Granit. Und wenn das geschieht, macht das ein Radiohallo. Vielleicht hast du schon von Radiohallos gehört. Einer der Forscher, die sich das anschauten, war Robert Gentry. Ich denke, er war ein Siebenten-Tags-Adventist. Ein weiterer war Andrew Snelling. Er forschte viel in diesem Bereich. Sie fanden Folgendes heraus. Diese Radiohallos bilden sich, wenn dieses Uran-238 zerfällt und es werden Alpha-Partikel emittiert. Diese Alpha-Partikel machen so etwas wie einen Ring, den man sieht, wohin sie ausgestoßen wurden und es zerfällt. Was sie also sahen, waren diese Radiohallos und gleich daneben, also Uran wird zu Polonium und dann sahen sie hier einen Radiohallo vom Uran, der nicht vollständig war und daneben ist der Rest vom Polonium-Radiohallo, von dessen Zerfall. Okay, also wenn das nahe genug passierte, während das Wasser floss und dieser Zirkonkristall oder was auch immer sich bewegte und dann sieht man den Rest des Zerfallsmusters, dann heißt das, dass dieses Zerfallsmuster in Sekunden passierte, nicht in 10 Millionen Jahren, wie man es erwarten würde. Das ist etwas von dem, was sie machten. Also es gibt wahrscheinlich andere Interpretationen, die man dafür haben kann, aber unser Studium der Wissenschaft gründet sich auf Interpretationen. Es gründet sich auf unsere Weltanschauung. Also ich sehe Dinge anders als jemand, der ein Evolutionist ist. Und ich entscheide mich dafür, Dinge anders zu interpretieren, als Sie das tun würden. Das ist einfach so und ich gebe das auch offen zu. So bin ich eben. Also ich denke, dass es Beweise gibt. Also das, was man normalerweise in 100 Milliarden Jahren stattfinden sehen würde, findet in ein paar Sekunden statt. Und so sagen Sie, dass diese Halbwertszeiten vielleicht während der Flut viel kürzer waren, dass Uran sich zu Plutonium ich meine natürlich zu Polonium umwandelte. Diese Halbwertszeit, ich habe das nachgeschaut, war 4,47 Milliarden Jahre.
Wow.
Also das Uranium zu Blei zerfällt.
Und Sie konnten das auf ein paar Sekunden herunterbringen?
Sie sahen es geschehen. Es muss in ein paar Sekunden geschehen sein.
Sie sahen es.
Sie sahen den Halo im Granit. Und mit nur einem kleinen Abstand, dass das das gleiche Zerfallsmuster war.
Wow.
Wie Sie sahen.
Also sag das nochmal. Die Halbwertszeit war 4, irgendwas Milliarden Jahre. Und das passierte in 4 Sekunden?
Ja, einfach eine Frage von Sekunden. Nahe genug, um den Rest des Zerfalls zu sehen, der in einem anderen Halo stattfand, der nahe war. Ja, also ich glaube, die tatsächliche Zerfallsrate, damit Uran 238 zu Polonium wird, beträgt ungefähr 100.000 Jahre. Und wenn das so weiter zerfiele, würde es 4,47 Milliarden Jahre dauern, um zu zerfallen. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber das ist etwas, was für mich ziemlich tiefgreifend war.
Ich möchte dieses Zitat von Ellen White aus dem Buch Der große Kampf vorlesen. 6.000 Jahre hat der große Kampf gedauert. Der Sohn Gottes und seine himmlischen Boten haben gegen die Macht des Bösen gestritten, um die Menschenkinder zu warnen, zu erleuchten und zu retten. Der große Kampf seit der 655. 6.000 Jahre? Das hört sich so... Ich meine...
Es hört sich so an... Was macht man damit?
Also, dass es von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus ist das für Menschen, die an Makroevolution glauben, lachhaft.
Ja.
Für sie ist das unwissenschaftlich und ein prähistorisches Denken oder wie man das auch immer nennen mag. Ein unwissenschaftliches Denken. Ich möchte dich ja nicht in Verlegenheit bringen, aber glaubst du das? Glaubst du es, die 6000 Jahre mit dieser Aussage von Ellen White?
Ich befasste mich mit Geschichte, als ich jünger war und die Bibel las und ich dachte mir, wow, man kann berechnen, wie lange wir schon hier sind.
Stimmt.
Ich machte das, meine eigene kleine Aufstellung. Ja, ich glaube das. Ich meine, wenn wir Gott vertrauen, was unsere Erlösung betrifft, warum vertrauen wir ihm dann nicht bei allem? Warum sollten wir uns mit etwas so weit aus dem Fenster lehnen, was nicht haltbar oder... nicht zuverlässig ist. Und ich denke, dass die Schrift tragfähig und zuverlässig ist. Aus meiner Erfahrung heraus denke ich, dass das, was wir im großen Kampf lesen und auch was wir in der Schrift sehen, die Sache ist, die am meisten zu dem passt, was ich in der Welt sehe. Und weißt du, was diese 6000 Jahre angeht, hat man noch etwas anderes entdeckt, nämlich Weichteilgewebe bei Dinosauriern.
Ja.
Also, sie kommen schon mit Gründen dafür an. Nun, da gibt es noch Gewebe, weil das Eisen hilft, die Struktur zu stabilisieren. Und vielleicht sind die Dinge im Labor nicht so stabil wie in der Natur. Und ich denke mir, was? Das genaue Gegenteil dessen, was ich denken würde. Und wenn sie sagen, dass das Eisen im Hämoglobin oder woher das auch immer kommt, fähig sei, dieses Weichteilgewebe zu stabilisieren, sodass es über 1 Milliarde Jahre dehnbar bleibt, wie kann das passieren? Das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Die Sache mit dem Eisen, von dem Sie sagen, dass es dadurch stabilisiert wird, ist die, dass Eisen in der Natur schnell zu dreiwertigem Eisen oxidiert wird, was eine gute Lewis-Säure ist. Also das sollte eigentlich den Verfall erleichtern. Aber wir sehen dehnbare Sachen. Sogar die Frau, die das entdeckte, ihr Name lautete Mary Schweitzer. Sie entdeckte das ursprünglich im Jahr 1993. Das fasste damals nicht wirklich Fuß, erst später. Aber sie veröffentlichte es und sprach darüber, Weichteilgewebe gefunden zu haben, das immer noch so dehnbar war. Sie sagte dazu, wenn man darüber nachdenkt, sagen die Gesetze der Chemie, der Biologie und alles, was wir sonst noch kennen, dass es weg sein sollte. Es sollte komplett abgebaut sein. Und danach sagte sie, oh, vielleicht stabilisierte das Eisen es, denn sie war eine Evolutionistin. Also kommt sie mit einem Paradigma an, dass das unterstützt, was sie glaubt. Aber es gab noch einen anderen Wissenschaftler. Er arbeitete mit Mikroskopen an der University of California. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Er veröffentlichte diese Artikel über das Weichteilgewebe und es endete damit, dass er gefeuert wurde und seine Position verlor. Und er nahm sich letztendlich einen Anwalt und klagte. Er gewann, oder zumindest wurde es außergerichtlich beglichen. Also, ich denke, dass wir oft die eigenen Entscheidungen über die Ursprünge den Experten überlassen und wir wollen, dass sie für mich auslegen, was ich glauben soll. Das erinnert mich an das finstere Mittelalter, als Bibeln an die Türen von Klöstern genagelt wurden und wir lassen uns von Experten sagen, was die Bibel sagt. Es ist, als ob die Geschichte sich wiederholt und Gott uns den Beweis dafür gibt.
Du hast dich dafür entschieden, zuerst nach der Schrift zu gehen. Und das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Warum?
Ich hatte das schon vorhin erwähnt. Ich sehe einfach nicht, dass die Evolution eine zuverlässige Grundlage ist, worauf man sein Leben bauen sollte. Und wenn doch, und man dabei die Makroevolution akzeptiert und das sagt, was sie uns über Gott sagt, steht das im Gegensatz zu dem, was in der Schrift steht. Ich glaube, dass ich in dieser Hinsicht so eine Art Alles-oder-Nichts-Denker bin. Man soll ja kein Alles-oder-Nichts-Denken haben, aber ich meine, dass ich in dieser Hinsicht schon ein Alles-oder-Nichts-Denken habe. Wenn ich glauben möchte, was die Bibel sagt, sollte ich es genauso glauben. Es gibt da dieses Zitat aus dem Buch Erziehung, was für viele Jahre meine zuverlässige Anlaufstelle war. Hier liegt die einzige Gewähr für die Redlichkeit des Einzelnen, für die Lauterkeit des häuslichen Lebens, für das Wohl der Gesellschaft sowie für den Bestand der Nation. Inmitten aller Verworrenheit, aller Gefahren und widerstreitenden Ansprüche des Daseins gilt als einzig sichere Regel, das zu tun, was Gott sagt. Ich würde noch hinzufügen und glauben, was Gott sagt. Und das war und ist meine zuverlässige Anlaufstelle. Nun, das machten die Menschen die ganze Geschichte hindurch. Noah baute eine Arche. Er glaubte, was Gott gesagt hatte und lebte entsprechend. Abraham zog mit seiner Familie an einen anderen Ort, fast hunderte Meilen entfernt. Er glaubte, dass das, was Gott sagt, wahr ist und lebte entsprechend. Und ich möchte das auch tun. Ich bin dabei nicht perfekt, aber ich möchte danach leben, weil ich glaube, dass das, was Gott sagt, wahr ist.
Ich möchte das aus 1. Mose Kapitel 20, Vers 11 vorlesen. Es ist das vierte Gebot, das vom siebten Tag spricht. Darin heißt es, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebenten Tage. Das spricht von einer buchstäblichen Sechs-Tage-Schöpfung. Wenn wir uns die Sechstageschöpfung ansehen, nun, ich weiß noch, dass ich einmal mit jemandem sprach, der Theologe war, und er meinte, Mose wusste nicht wirklich, wovon er sprach, als er das erste Buch Mose, die Genesis, geschrieben hat. Denn er versuchte, die Dinge so zu verstehen, wie er es eben damals mit der Wissenschaft konnte, die ihm zur Verfügung stand. Er meinte, diese Sechstageschöpfung sei allegorisch und nicht buchstäblich. Aber wenn man sich das Hebräische ansieht, ist es schon buchstäblich. Man kann es auf keine andere Art lesen. Angesichts der Sechstageschöpfung finde ich es schwer, ohne sie den Glauben an den Sabbat zu rechtfertigen. Sonst wird die Grundlage des Sabbats zerstört.
Wieso haben wir überhaupt eine Woche? Es gibt keine Notwendigkeit für eine Woche. Ja, ohne den Schöpfungsbericht gibt es keinen Grund für eine Woche.
Ja, denn der siebte Tag ist ein Denkmal zur Erinnerung an das, was in den vorherigen sechs Tagen geschah. Ich möchte aus Patriarchen und Propheten Seite 88 vorlesen. Die Einteilung der Woche geht, wie die Schaffung des Sabbats, auf die Schöpfung zurück und wurde für uns bewahrt. Die biblische Geschichte hat sie uns überliefert. Gott selbst setzte das Maß der ersten und aller folgenden Wochen für alle Zeiten fest. Wie jede andere bestand sie aus sieben gewöhnlichen Tagen. Sechs Tage wurde für das Schöpfungswerk verwandt, aber am siebten Tag ruhte Gott und er segnete diesen Tag und bestimmte ihn zum Ruhetag für den Menschen. Die Annahme, dass die Ereignisse der ersten Woche Tausende und Abertausende von Jahren erforderten, richtet sich unmittelbar gegen die Grundlage des vierten Gebotes. Glaubst du, dass der Glaube an eine theistische Evolution letztlich das vierte Gebot untergräbt? Und der Artikel von Clifford Goldstein spricht von siebenentags-Darwinisten. So heißt es in der Überschrift. Ist Adventismus, wir sprachen ja vom Christentum, ist der Adventismus und diese Vorstellung vom siebenten Tag Sabbat, ist das in deinem Denken als Wissenschaftlerin und Kreationistin miteinander verschmelzbar? Kann man beides vermischen?
Nein. Nein, ich weiß nicht. Es ist wie der Ton und das Eisen am unteren Ende des Standbildes, das man in Daniel Kapitel 2 findet. Sie verschmelzen nicht.
Ich möchte über diese Vorstellung von intelligentem Design und das Buch Darwins Black Box von Michael Behe sprechen.
Mhm.
Er argumentiert darin für diese Idee einer unreduzierbaren Komplexität.
Richtig.
Er verwendet zur Veranschaulichung das Beispiel einer Mausefalle. Wenn man irgendeinen Teil der Mausefalle entfernt, dann hört sie auf zu funktionieren. Inwiefern stellt das die Evolution in Frage?
Das half mir wirklich. Das war wahrscheinlich das Buch für mich. Michael Behes Buch über Darwins Blackbox. Und noch ein weiteres Buch, das ich beim Besuch der ersten Evangelisationsreihe erhielt, als ich postgraduiert war. Da bekam man das Buch Creation and Evolution von Dwight Nelson geschenkt und erfasste darin die Aussagen von Michael Behes Buch zusammen. Und ich wollte das Buch, also ging ich zu den ersten drei Abenden der Evangelisation in New York. Ich musste den Zug zur Bronx nehmen, um dorthin zu kommen. Aber ich las das Buch und es ergab so viel Sinn. Das machte wirklich, wirklich Sinn. Also etwas ist unreduzierbar komplex, wenn es unwahrscheinlich ist, dass es durch aufeinanderfolgende kleine Veränderungen zusammengestellt wurde. Und das wird von der Makroevolution gefordert, dass es aufeinanderfolgende kleine Veränderungen gibt. Und jetzt sagen sie dazu, okay, auf dem Weg zu diesen Abfolgen moderater Veränderungen machte es noch etwas neben dem, was es am Ende tun würde. Aber das bringt uns immer noch nicht dahin, wo wir uns jetzt befinden. Und es sagt mir auch nicht, wieso ich das überhaupt behalten sollte, wenn es damals nicht funktionsfähig war. Warum sollte ich das denn? Ja, diese unreduzierbare Komplexität, ich sehe sie so häufig in der Chemie. Ich hatte genug Erfahrung mit Laborarbeit, um organische Moleküle herzustellen, dass ich wusste, dass sie sich nicht so einfach von selbst zusammenbauen. Weißt du, man arbeitet jetzt an Projekten, wo versucht wird, dass Dinge sich selbst zusammenfügen und sie sagen, okay, wenn es jetzt ging, dann war das so in der Vergangenheit. Aber sogar wenn sie fähig sind, etwas dazu zu bringen, sich jetzt selbst zusammenzubauen, war eine Menge an Design nötig, die in dieses Experiment gesteckt wurde, um etwas zum Selbstzusammenbau zu bekommen. Nur weil man etwas sieht, wie es jetzt geschehen kann, bedeutet das nicht, dass es so in der Vergangenheit passierte. Also das ist einfach etwas, was die Evolution nicht besonders gut erklären kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und es gibt auch das Ribosom. Das Ribosom hat etwa 50 Proteine. Ja, 50. Und kann daraus jedes Protein zusammenbauen. Und es ist aus Proteinen und DNA gemacht. Also etwas, was aus Proteinen und DNA gemacht wurde, macht etwas, was ein Protein ist. Und wie geschieht das?
Lass uns zur Entdeckung der DNA gehen. Ich möchte dieses Zitat von einem Chemiker aus Oxford vorlesen. Er heißt Michael Polanyi. Er sagt, die codeähnliche Struktur der DNA mit all ihren Informationen, die das Wachstum der Organe regulieren, verhält sich in Organismen wie ein Ingenieur sich zu einer Maschine verhält. Für mich hat es den Anschein, dass dieses Modell Design durch die DNA, Design und nicht Entwicklung, als hauptsächlichen Einfluss sieht.
Mhm.
Als Watson und Crick die DNA entdeckten, da gibt es Infos, da
Richtig.
Gibt es Informationen dort. Und wie stellt die Information in der DNA die Evolution in Frage?
Wer machte die Sprache? Oh, jedes Mal, wenn wir etwas von einer Sprache wissen, sogar wenn es bei Tieren ist, die miteinander sprechen, ist Intelligenz vorhanden. Also, wer machte diese Sprache? Also, eines ist an DNA so interessant. Anfangs, als sie zum ersten Mal versuchten herauszufinden, wie diese Information übertragen wird, sodass ein Baby von einer Mutter und einem Vater kommt. Wie geschieht das? Als sie das untersuchten, kannten sie die Struktur von DNA nicht. Sie dachten also, nun, DNA war an sich bekannt. Entschuldigung, sie wussten, dass es DNA gab. Aber bis zum Jahr 1953, 54 kannten sie die Struktur der DNA nicht. Wann schrieb Darwin sein Buch? Er veröffentlichte es erstmals 1844. Also das Buch wurde weit vorher veröffentlicht, bevor sie überhaupt wussten, womit sie es zu tun hatten. Und er stellt Vermutungen an, als ob er in seinen Vermutungen darüber nachdenkt, wie er es sich wünschen würde, dass es so ist. Also mit diesen Vorstellungen ankamen, kannten sie die Struktur der DNA nicht und man dachte sich, naja, vielleicht sind Proteine ja die komplexe Information. Und als dann Francis Crick und James Watson die DNA entdeckten, wurde es für Crick offensichtlicher, was er und Watson da vor sich hatten. Sie kamen mit dem heraus, was als zentrales Dogma bekannt ist, nämlich, dass die Dinge von der DNA zur RNA und dann zu Proteinen gehen. Aber zuvor dachte Darwin noch, dass es eine einfache Zelle wäre, dass es da keine, nun, dass eine Zelle einfach nur eine Tasche mit Chemikalien wäre. Und damit diese DNA überhaupt gelesen werden kann, also die DNA befindet sich im Zellkern, sie muss sich abwickeln und dann wird in der mRNA eine Kopie gemacht, die aus dem Zellkern hinaus transportiert werden muss. Sie muss ein Ribosom finden, das selbst aus DNA und Protein gemacht ist. Und dann liest das Ribosom die mRNA, macht davon eine Kopie und übersetzt sie in ein Protein, wobei Transfer-RNA benutzt wird. Dieser Prozess, also für mich ist dieser Prozess so unglaublich, denn wir betrachten Gott. Gott war im Himmel. Er war im Thronsaal. Jesus im Thronsaal. Gott sendet Jesus auf diese Erde. Er repräsentierte ihn genau, so heißt es in Hebräer 1. Die mRNA ist eine Darstellung der DNA. Sie muss aus dem Zellkern herauskommen und ein Ribosom finden.
Das ist unfassbar.
Das ist unglaublich, als Gott es schon wusste.
Ja.
Denn genau das tat er für uns. Genau das Gleiche passiert jedes Mal, wenn man ein neues Protein herstellt.
Wow.
Und sobald man das Protein einmal hat, kann dieses Protein falsch gefaltet werden. Denn ein falsch gefaltetes Protein hat die Innenseite außen. Was außen ist, sollte innen sein und andersherum. Und das ist ein Problem. Man fand heraus, also das ist relativ neu, in den letzten 20 Jahren fand man heraus, dass es Hitzeschockproteine gibt, die Proteinen bei der richtigen Faltung helfen. Das sind Proteine, die anderen Proteinen dabei helfen, in die richtige Form gefaltet zu werden, um ihre Arbeit erledigen zu können. Man nennt sie Chaperon, also Anstandsdame, und sie tun das, was man von einer Anstandsdame erwartet. Sie hält Dinge getrennt, bis sie zusammen müssen. Und das ist einfach unglaublich. Ein Protein, das einem anderen Protein dabei hilft, richtig gefaltet zu werden. Was tat Jesus für uns? Er kam hierher, er wurde ganz Mensch, er war ganz Gott, er wurde einer von uns, um uns zu helfen, richtig gefaltet zu werden. Also es gibt all diese Dinge in der Wissenschaft und man kann die Parallelen zur Bibel sehen, so als ob Gott da war und es schrieb. Nun, für mich steckt darin einfach viel Kraft, diese Dinge sehen zu können.
Wenn man diese Komplexität sieht, diese von einer, wie soll ich sagen, innewohnende Komplexität sieht, dann nimmt man doch schon fast an, dass Design dahinter steckt. Wenn man derartige Dinge sieht, so etwas passiert nicht einfach so zufällig.
Also Leute sagen dazu, jedenfalls sagt Richard Dawkins, es ist eine starke Illusion von Design. Es ist Design.
Ja. Es ist so offensichtlich. Du sprachst über Panspermie und ich möchte dieses Zitat lesen, denn irgendwoher musste die Information ja kommen.
Mhm.
Wenn man sich die DNA anschaut, woher kam sie? Für diese Information musste es einen Ursprung geben. Hier ein Zitat, das besagt, Crick glaubt, dass Bakterien 1 Mikron breit und 2 Mikron lang verpackt an Bord eines Raumschiffs gebracht und zur Erde geschickt wurden. Wenn ich Aussagen wie diese von einem Wissenschaftler sehe, scheint man doch einigen Glauben zu brauchen, um das zu glauben.
Ja, ich meine, sie machen sich über uns lustig, weil wir glauben. Ja. Das ist ein bisschen beunruhigend.
Dass ein Raumschiff die DNA brachte und das zum Ursprung wurde.
Und jemand machte das Raumschiff.
Ja, woher kam das Raumschiff? Mhm.
Ja. Ja, genau. Es ist ein Dilemma.
Ja. Es gibt ein Buch, das in meiner Bibliothek steht. Es trägt den Titel »Die strukturwissenschaftliche Revolutionen« von Thomas Kuhn. Die Stanford-Universität machte eine Rezension zu diesem Buch. In dieser Rezension hieß es, Thomas Kuhn ist einer der einflussreichsten Wissenschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts, vielleicht der einflussreichste. Sein Buch »Die strukturwissenschaftliche Revolutionen« von 1962 ist eines der meistzitierten akademischen Bücher aller Zeiten. Er hebt hervor, dass die Wissenschaft Phasen stabilen Wachstums durchlaufen und genossen hat, die von revolutionären Umwälzungen unterbrochen wurden. Thomas Kuhn hat überzeugend gezeigt, dass einige gegenwärtige Lehren in der Wissenschaft vielleicht nicht korrekt sind und dass wissenschaftliche Paradigmen sich geändert haben. Kannst du mir ein Beispiel geben von, also wo das in der Geschichte der Wissenschaft geschehen ist?
Okay. Nun, da gibt es dieses Beispiel sogar bei der Evolution. Früher war die Welt zum Großteil christlich. Und die Menschen glaubten der Schöpfungsgeschichte. Und dann kam Darwin und Konsorten. Und dann kam der Umschwung. Okay, es ist Makroevolution, was an sich völlig atheistisch ist. Und jetzt gibt es eine Rückkehr, wo Menschen anfangen zu erkennen, einige mutige Wissenschaftler fangen an zu sagen, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Mir fiel eines deiner Zitate von jemandem aus Oxford auf. Jemand von Oxford kann den Status quo in Frage stellen. Für andere Wissenschaftler ist es schwer, das zu tun und ihren Job zu behalten. Also, mir gefällt ein Beispiel aus der Chemie, weil ich selbst Chemikerin bin, nämlich der Atomkern. Man durchlief viele Überarbeitungen zur Frage, wie der Atomkern aussieht. Anfangs entdeckte J.J. Thomson das Elektron. Und als er diese Entdeckung machte, kannte man das Proton schon. Also, sie konnten die geladenen Teilchen finden. Das Proton ist positiv geladen, das Elektron negativ. Sie waren gewissermaßen sichtbar. Man konnte sie sehen. Und so machten sie diese Entdeckung und J.J. Thomson kommt mit seinem Modell, wie das Atom aussieht. Sie stellten die These auf, dass es eine große Sphäre war, die aus positiver Ladung bestand. Das Ganze mit positiver Ladung und dann waren darin Elektronen gleichmäßig verteilt. Also eine Art Gegenpol. Wir haben dieses Modell heute nicht. Dann kam ein anderer Wissenschaftler, Ernest Rutherford. Rutherford machte ein neues Experiment, das ziemlich kompliziert ist. Er nahm Goldfolie, so wie wir Alufolie haben. Also er nimmt ein dünnes Blatt Goldfolie und beschießt sie mit etwas, was von radioaktivem Zerfall herrührt. Alpha-Teilchen. Er bombardiert sie mit Alpha-Teilchen. Und wenn J.J. Thomsons Modell korrekt wäre, würde man erwarten, dass alle Alpha-Teilchen gerade hindurchgehen und nicht zurückprallen. Doch als sie das Experiment machten, prallte weniger als 1% der Alpha-Teilchen zurück zur Quelle. Das war eine Überraschung. Jetzt hat er vielleicht einen Doktoranden, der dieses Experiment macht und der sagt, oh, ich ignoriere das mal, dass weniger als 1% zurückprallt. Der Grund dafür, dass einige zurückprallten, liegt darin, dass der Atomkern tatsächlich sehr kompakt ist, aber das ganze Atom nicht. Also trafen die Alpha-Teilchen nur manchmal den positiv geladenen Atomkern und prallten ab. Und so änderte man die Vorstellung, wie das Atom aussah, zu Rutherfords Modell, das dem heutigen Modell eines Atoms sehr ähnlich ist. Aber Wissenschaft sollte sich selbst korrigieren. Man macht ein neues Experiment und man ist fähig zu sagen, okay, ich muss mein Denken darüber ändern. Aber bei der Evolution sehen wir das nicht. Nun, zuallererst gibt es kein Experiment. Welches Experiment könnte ich durchführen, um anderen zu beweisen, dass die Evolution nicht wahr ist? Ich kann ja nicht einmal zeigen, wie es war, bevor ein Affe sich in einen Menschen verwandelte. Ich kann dieses Experiment nicht machen, was an der Evolution so schwierig ist. Sie haben eine schwere Aufgabe, denn die Wissenschaft vom Ursprung ist nicht total wissenschaftlich. Es ist eine Art Geschichte, bei der niemand dabei war, um sie festzuhalten. Es ist also eine herausfordernde Thematik. Und die Wissenschaft sollte sich selbst korrigieren. Es ist interessant festzustellen, dass wir Nobelpreise verleihen an Wissenschaftler für ihre Entdeckungen von erstaunlichen Dingen. Und wenn man sich diese Dinge anschaut, wo man jemandem einen Preis für etwas verleiht und sagt, sie sind Genies, weil sie diese Entdeckung machten. Aber das, was sie entdeckten, enthüllt doch das eigentliche Genie. Und dann sagen wir dazu, dass es durch Zufall entstand? Es gab hinter ihrer Entdeckung kein intelligentes Wesen? Irgendwie macht einen das sprachlos. Warum tun wir das? Warum können wir nicht einfach, irgendetwas macht es uns schwer, tatsächlich einfach zu glauben, dass das, was Gott sagt, wahr ist?
Ja, es ist paradox.
Mhm.
Das zeigt, wie sehr die Wissenschaft in Wirklichkeit dynamisch ist. Sie ist nicht statisch.
Was sie sein sollte.
Ja, und was Thomas Kuhn beobachtete, war im Grunde Folgendes. Wenn die Zeit lange genug andauern würde, 3400 oder 500 Jahre, nun vielleicht, wer weiß, vielleicht würden wir uns, unser Zeitalter, auslachen.
Wegen all der Dinge, die wir nicht wissen.
Genau, und wegen des Glaubens an die Makroevolution oder was auch immer.
Mhm.
Patriarchen und Propheten, Seite 93. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Alle echte Wissenschaft stimmt mit seinen Werken überein. Was meinst du? Warum nehmen die Leute an, dass Wissenschaft im Gegensatz zum Glauben steht?
Ich denke, der Hauptgrund dafür ist die Thematik des Ursprungs. Sie beginnen, die Bibel zu lesen und schauen sich die ersten drei Kapitel von 1. Mose an und sagen, das passt nicht zu dem, was mir in der Schule beigebracht wurde. Und da nimmt das seinen Ausgang. Und manchmal sind Christen gegen die Wissenschaft, was es für uns Menschen schwierig macht, die Wissenschaftler sind, uns wirklich ernst zu nehmen. Ja, also ich sehe das daher herrühren.
Glaubst du als Wissenschaftlerin, dass Wissenschaft und die Bibel am Ende, wenn wir in den Himmel kommen, perfekt harmonieren werden?
Oh ja. Wir werden es nach und nach immer besser verstehen.
Schritte zu Jesus, Seite 77. Gott verlangt nie von uns, dass wir etwas glauben sollen, ohne eine genügende Grundlage dafür zu geben. Das Dasein, sein Wesen, die Wahrhaftigkeit seines Wortes sind von Zeugnissen begleitet, die sich an unseren Verstand wenden. Und solche Zeugnisse gibt es in großer Menge. Doch Gott hat niemals die Möglichkeit des Zweifelns vollständig entfernt. Unser Glaube muss sich auf das innere Zeugnis, nicht auf äußere Beweise gründen. Die nach Zweifeln suchen, werden dazu Gelegenheit finden, während aufrichtige Wahrheitsforscher hinreichende innere Zeugnisse entdecken können, auf die sich ihr Glaube stützen kann. Dr. Harris, hast du je mit Zweifeln zu kämpfen gehabt?
Natürlich.
Und wie gehst du als Wissenschaftlerin damit um, wenn du mit Zweifeln kämpfst?
Ich weiß nicht, ob ich das so sehr anzweifelte, dass Gott geschaffen hat. Ich hatte Zweifel, ja, gewisse Zweifel hatte ich schon. Ich meine, sie wägen ab und zu mal ab. Aber wenn sie darüber spricht und sagt, dass man die Beweise haben wird, die man braucht, und wenn man eben nicht glauben will, dann wird man es nicht glauben wollen. Es erinnert mich an die Geschichte des Volkes Israel, als sie in der Wüste waren. Sie hatten mehr als genug Beweise, dass Gott es war, der sie anführte. Ich meine, es gab jeden Morgen Manna, da war die Wolke bei Tag und die Feuersäule bei Nacht, und dennoch gab es Rebellen im Lager. Ich denke, Gott gab uns Beweise, und für mich stammt viel aus den Schriften von Ellen White, aus der Bibel, und daher, dass ich mir die Wissenschaft betrachte und dabei sehe, dass es Gründe dafür gibt, nicht alles in die Waagschale der Evolution oder sogar der theistischen Evolution zu werfen. Ich kann das einfach nicht mit dem Gott vereinbaren, den ich kenne.
Du hast die Schrift von Ellen White erwähnt. Wie haben Ihre Schriften deinem Glauben geholfen?
Oh, ich glaube, dass mein Lieblingsbuch Patriarchen und Propheten ist. Und wahrscheinlich ist mein anderes Lieblingsbuch 1. Mose. Man hat darin so viele Geschichten über Charaktere und man kann Gottes Wirken in Familien sehen, wie er sie dabei zu sich führt. Und das gibt einem eine Vorstellung und sagt einem, wie wir hierher kamen, warum wir hier sind und wohin wir gehen werden, wie es ausgehen wird und warum wir dieses Experiment überhaupt machen.
Dr. Harris, gibt es jenseits der Dinge, die wir hier besprachen, noch irgendwelche anderen Beweise, die dir in den Sinn kommen, die einen bedeutenden Beitrag leisten, um deinen Glauben zu stärken und die wir noch nicht besprochen haben?
Okay, es gibt dieses Zitat, das ich in Schatzkammer der Zeugnisse fand. Hier schreibt Mrs. White, Satan ist besonders geschickt, Zweifel einzuflößen und Einwände gegen die klaren Zeugnisse zu erfinden, die Gott gegeben hat. Viele halten es für eine Tugend oder für ein Zeichen ihrer Klugheit, ihnen nicht zu glauben, sie in Frage zu stellen oder Ausflüchte zu finden. Wer zweifeln will, hat dazu Gelegenheit genug. Es ist nicht Gottes Absicht, jeden Anlass zum Unglauben wegzunehmen. Er gibt Beweise, die man mit demütigem Herzen und gelehrigem Geist sorgfältig prüfen muss. Jeder soll nach der Überzeugungskraft der Beweise seiner Entscheidung treffen. Dem aufrichtigen Herzen gibt Gott hinreichende Beweise zum Glauben. Wer sich aber von überzeugenden Beweisen abwendet, weil es Dinge gibt, die er mit seinem begrenzten Fassungsvermögen nicht verstehen kann, der muss in der kalten und frostigen Atmosphäre des Unglaubens und des quälenden Zweifels zurückbleiben. Er wird am Glauben Schiffbruch erleiden. Also, ich denke, bei dieser Frage nach dem Ursprung heißt es ja öfter, dass es kein erlösungsrelevantes Thema sei. Aber wenn man Lehrer ist und die Art und Weise, wie man die Ursprünge lehrt und darüber spricht, Menschen dazu veranlasst, das anzuzweifeln, was die Schrift sagt, dann wird das erlösungsrelevant. Wenn man in jemandem Zweifel weckt und sie dazu veranlasst, im Glauben Schiffbruch zu erleiden, ist das erlösungsrelevant.
Das erinnert mich an jemanden, der an eine Schule ging und sie kam als Menschen dorthin, die an Gott glaubten. Und bis sie von dort abgingen, waren sie Atheisten oder Agnostiker, weil theistische Evolution gelehrt wurden.
Ja, das Gleiche passiert doch an öffentlichen Schulen, aber dort erwartet man das ja irgendwie auch. Ich weiß noch, wie ich einmal an einer Konferenz teilnahm und man sprach über diese Kinder, die an staatliche Schulen gehen und an die Schöpfung glauben. Und es wurde über eine Umfrage gesprochen, die man den Schülern gab und wie sich einige von einem Glauben an die Schöpfung zu einer Unsicherheit hinbewegten, was sie jetzt glauben sollten. Und es hieß, ich denke, das ist ziemlich gut für ein Semester.
Wow.
Und mir fehlten die Worte.
Wow.
Also man muss bei seinen Kindern schon sehr aufpassen.
Ja. Wenn jemand sagt, dass die Bibel kein wissenschaftliches Lehrbuch sei, bedeutet das, dass es keine Autorität zur Frage des Ursprungs hat? Wie reagierst du darauf?
Nun, sie ist kein Lehrbuch im Sinne eines Lehrbuches, das man über Biologie bekommt. Aber darin sagt Gott uns, wie wir hierher kamen und wohin wir gehen. Er gab uns Informationen, die wir für diese Reise brauchen. Und ich denke nicht, dass sie ein Lehrbuch sein muss. Die Bibel selbst macht Aussagen, die Tatsachen beschreiben. Und man erwartete nicht, dass, nun, ich bin mir sicher, dass Gott schon wusste, dass jemand das in der Zukunft in Frage stellen würde. Aber die Bibel erhebt einfach diesen Anspruch. So ist es. Und es gibt Beweise, die wir in unserem eigenen Leben erhalten, die uns, wie ich denke, helfen können, mitzugehen und das zu glauben, was Gott sagt und auch entsprechend dem zu leben, von dem er sagt, dass es wahr ist.
Das erste Buch Mose beginnt einfach mit „Am Anfang schuf Gott". Es gibt kein Vorwort dazu.
Nein, das ist Ihre Behauptung.
Ja.
Ja.
Letzte Frage. Was würdest du einem jungen Menschen sagen, der damit ringt und mit dem Versuch zu kämpfen hat, Glaube und Wissenschaft miteinander zu versöhnen?
Und Wissenschaft. Nun, zuerst würde ich den Eltern sagen, betet für eure Kinder, zu den Großeltern, betet für eure Enkel. Die Gebete meiner Großmutter für mich wurden nach ihrem Tod beantwortet. und den Schülern und Studenten taucht tief in die Schrift ein. Denn sich von etwas wegzubewegen, was man in Frage stellt, wird einem nicht dabei helfen, an den richtigen Ort zu kommen, an dem ihr sein wollt. Also taucht tief in die Schrift ein. Geht zur Kirche. So fing die Sache bei mir an. Ich ging eines Tages zum Gottesdienst und der Pastor predigte über das Buch Prediger. Und ihr sagt vielleicht, wie kann jemand Bekehrung erleben, weil er das Buch Prediger betrachtet? Und für mich, nun, ich war Wissenschaftlerin, ich erhielt all diese Arbeiten, eine Arbeit nach der anderen, und ich dachte mir, sobald ich eine weitere Arbeit erhalten werde, wird alles gut sein. Ich bekam noch eine Arbeit und um die Dinge stand es immer noch wie zuvor. Ich ging zum Gottesdienst und er sprach über das Buch Prediger und was Salomo sagte. Alles ist eitel. Er hatte es sich angesehen, er hatte studiert, also Salomo studierte all dieses Zeug und als er das alles studiert hatte, sagte er, es ist alles eitel. Ich muss es jemandem überlassen, der nach mir kommen wird und sie wissen nicht einmal, was sie tun. Für mich, ich ging nach Hause und las das Buch Prediger und danach gab es in mir eine Veränderung. Also geht zur Gemeinde. Ihr wisst nie, wann ihr etwas hören werdet, was einen großen Unterschied machen wird in eurem Leben. Also viele der Entscheidungen im Leben sind einfach Punkte in der Zeit. Und jemand sagt euch etwas und es hat eine große Wirkung auf euch. Also begebt euch an Orte, wo ihr diese Dinge hören könnt. Macht Gott die Arbeit nicht zu schwer. Und das andere ist, verbringt täglich Zeit mit Gott. Lest die Bibel, lest die Evangelien, lest das Leben Jesu, lest Patriarchen und Propheten, lest den großen Kampf. Dort wird uns alles gegeben. Und dann studiert die Prophezeiungen, studiert das Buch Daniel. Das war, als es anfing, dass ich wirklich hörte, wie Gott zu mir sprach. Und als ich entschied, dass dies Realität war, da studierte ich die biblische Prophetie. Ich schaute mir Daniel 2 an, schaute mir Daniel 7 an, Daniel 8 und 9. Und ich sagte mir, wow, diese Bibel sagt es mir und es passt zu dem, was ich in der Geschichte sehe. Also, das war wirklich wichtig für mich. Und ich denke, noch etwas zur Wissenschaft. Ich denke, eine gute Theorie sollte fähig sein, vorherzusagen, was bei einem zukünftigen Experiment geschieht. Und genau das tut die Prophetie. Sie sagt es uns, sie gibt uns Beispiel eines, wenn ihr das macht, könnt ihr das erwarten. Wenn ihr jenes macht, könnt ihr das erwarten. Gott hat es gesagt, so wird es ablaufen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und es geschah so. Und auf mich machte es mächtig Eindruck, die biblische Prophetie zu betrachten.
Dr. Harris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dabei zu helfen, biblisch und wissenschaftlich zu denken.
Vielen Dank.